Der Flo hat jetzt schon einiges vorweggenommen, was ihr auch sagen wollt. Von dem her werde ich es nicht wiederholen. Was aber vielleicht nur ein bisschen eine Ergänzung zu dem ist, wer von euch eine ähnliche Vergangenheit hat wie ich, der ist auch irgendwann als kleines Kind in die Kinderstunde gegangen und Daniel war ein treuer Begleiter in diesen sonntäglichen Geschichten. Die Löwengrube, die war immer cool, der Feuerofen und so. Also das waren so, wenn ich mich zurückerinnere, waren es immer so Geschichten, wo ich gedacht habe, irgendwie Gott ist groß und ja, spannend auch. Und das, so habe ich irgendwie die, also das waren so die zwei Highlights aus dem Daniel, an die ich mich erinnern kann. Und das Interessante am Buch Daniel ist, dass es auf der einen Seite so erzählt ist, dass man es in der Kinderstunde Kindern erzählen kann und dass sie von Gottes Größe begeistert sein können und andererseits so kompliziert ist, dass man sich auch als Erwachsener die Zähne ausbeißt und wahrscheinlich ewig lang studieren kann, um immer mehr da irgendwie eintauchen zu können und immer mehr verstehen zu können. Und da ich jetzt nicht seit meiner Kindheitszeit das Buch Daniel studiert habe, sondern erst jetzt in der Weihnachtszeit wieder mehr damit auseinandergesetzt habe, ist jetzt mein Wissen enden wollend. Das Schöne ist aber, dass nicht ich euch mit meinem Wissen irgendwie überzeugen muss, sondern dass der Herr Jesus der ist, der durch sein Wort redet. Und das war mein Gebet für heute, dass der Herr Jesus unsere Herzen aufmacht und dass wir Gottes Wirken sehen können, gerade am Buch von Daniel. Es geht sehr viel im Buch Daniel um Geschichten und es geht auch sehr viel um Träume und um Prophetien. Und ich habe mir so die Frage gestellt, was ist wohl das Hauptanliegen, das der Daniel mit seinem Bericht hat. Und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Also das werde ich jetzt nicht gleich verraten. Und ihr könnt mir dann auch gerne sagen, ob ihr das vielleicht anders seht. Zuerst, also wie wird jetzt die Predigt ausschauen? Gott, Herr der Geschichte, das habe ich euch noch vorenthalten. Ich möchte euch zuerst einen kurzen Überblick über den biblischen Kontext geben, dann möchte ich euch ein bisschen einen Überblick über das ganze Buch geben und dann noch die ersten 7 Verse. Also es ist eigentlich relativ viel und jetzt ist halb. Ich hoffe, dass wir da gut von der Zeit her um die Runden kommen. Wie ich schon gesagt habe, als Kind hat mir Gottes Größe begeistert in dem, was ich da verstanden habe, wie er den Löwen das Maul zugehalten hat. Und jetzt, als ich in der Weihnachtszeit den Daniel gelesen habe, bin ich von seiner Größe, von Gottes Größe noch mehr begeistert worden, weil das Coole an dem Buch ist, wir sehen das Leben von Daniel, von den Freunden, vom Volk, vom König, von Verschleppungen, von Träumen und wir haben auch so die Perspektive Gottes in dem Ganzen. Und das ist das, was ich hoffe, was ich euch heute ein bisschen zeigen kann und wo ich mir wünschen würde, dass ihr irgendwie angesteckt werdet und euch auch an das Buch ranmacht und dass ihr in dem Studieren und in den Predigten der nächsten Wochen immer mehr ein Bild von Gottes Größe, von seiner Herrlichkeit und Souveränität und von seiner Erhabenheit und von seiner Göttlichkeit bekommen könnt. Und dass diesen Blick auf Gott, dass der mit uns das macht, was er auch mit Daniel und seinen Freunden gemacht hat. Das ist mein Wunsch und dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Herr Jesus, wir können uns abmühen und probieren und versuchen, sehr treu zu sein und versuchen, uns nicht irgendwie von irgendwas ablenken zu lassen und so. Und wir werden scheitern. Herr Jesus, wir brauchen es, dass wir von dir und von deinem Geist verändert werden, dass unser Leben die Früchte bringt, die du in uns bringen möchtest. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auf dein Wirken im Leben von Daniel schauen können. Und Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du redest. Amen. Das Buch Daniel beginnt relativ kurz und schmerzfrei mit eigentlich wahrscheinlich einem der dramatischsten Kindheitserlebnisse, die der Daniel und seine drei Freunde gehabt haben. Und es wird kurz erwähnt, dass Nebukadnezar Jerusalem besiegt hat. Und ein bisschen mehr Details erfahren wir aus der Bibel, wenn wir in 2. Könige 24 nachlesen. Da gibt es ein bisschen mehr Kontext, wie dieses besiegt worden sein ausgeschaut hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, hat das Volk einfach so aus dem Nichts getroffen, dann kriegen wir da ein bisschen Informationen, wenn wir in Jeremia 25 nachlesen. Da steht nämlich, dass Gott sehr, sehr lang durch Jeremia zum Volk gesprochen hat. Jeremia hat circa 40 Jahre gewirkt, bevor dieses Ereignis in Jerusalem passiert ist, im Leben von Daniel, bevor Jerusalem von Nebukadnezar besiegt worden ist. Und 23 Jahre lang hat Jeremia von Gott den Auftrag bekommen, zum Volk zu reden. Und Folgendes lesen wir im Jeremia aus dem Kapitel, da gibt es viel mehr noch zu lesen, möchte ich euch ans Herz legen. Lesen wir die Verse 5 bis 11 jetzt. Kehrt doch um, jeder, das ist das, was Jeremia zum Volk in Gottes Namen gesagt hat. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten, damit ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit wohnen könnt. Und wandelt nicht fremden Göttern nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Und reizt mich nicht zum Zorn mit dem Werk eurer Hände, so will ich euch nichts Böses tun. Aber ihr habt mir nicht gehorcht, spricht der Herr, sondern habt mich erzürnt durch das Werk eurer Hände euch selbst zum Schaden. Darum, so spricht der Herr der Herrscher, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens und hole sie herbei und sende zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über all diese Völker ringsum. Und ich will sie dem Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zu ewigen Trümmerhaufen machen. Und ich will unter ihnen aufhören lassen das Jubel und Freudengeschrei, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Klappern der Mühle und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Das war die Botschaft von Jeremia, die er wiederholt dem Volk gepredigt hat. Und das Volk ist nicht umgekehrt. Und Gott hat, wie es Gott immer macht, sein Wort gehalten. Das, was er sagt, gilt in Ewigkeit. Und genauso ist es passiert. Gott hat sein Urteil erstrecken lassen oder vollstreckt. Und das ist die Perspektive, die wir, wenn wir jetzt in den Daniel schauen, auch vor Augen haben sollen, dass in dem, was wir da für Geschichten lesen und von was für Begebenheiten wir hören, dass in dem Gottes Wirken ist. Gott will das Volk zur Umkehr bringen. Und er hat angekündigt, dass es 70 Jahre lang, der 11. Verse lese ich nochmal vor, und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Auf das werden wir dann später nochmal zurückkommen. Das war so kurz der biblische Kontext. Und jetzt schauen wir uns so irgendwie im Zeitraffer das ganze Buch kurz an. Und ich hoffe, dass ihr es schon gelesen habt. Also ich frage jetzt nicht, wer es alles schon gelesen hat, aber ich hoffe, dass zumindest einige Sachen in Erinnerung sind, weil ich nicht auf jedes Detail jetzt eingehe. Man merkt, wenn man das Buch so durchliest, dass es einerseits Erzählungen, Geschichten, so wie ich es vorher gesagt habe, die man auch gut in der Kinderstunde erzählen kann, beinhaltet und andererseits Träume und Visionen, die kompliziert klingen, die verwirrend sind mit Biestern und Viechern und Hörnern und allem Möglichen. Und irgendwie kann man da eine Trennlinie ziehen. Und zwar, wenn man das literarisch anschaut, kann man sehen, dass ungefähr die ersten 6 Kapitel die Berichte über Daniel und seine Freunde sind. Und die letzten 6 Kapitel, 7 bis 12, da geht's um diese Visionen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht daher manchmal auch eine gewisse Versuchung ist, auch nur die ersten 6 Kapitel zu predigen, weil sie irgendwie vielleicht leichter zu erklären sind. Ich freue mich aber, wenn wir das ganze Buch durchpredigen. Und bin wirklich schon sehr gespannt auf das, was wir dann lernen können. Und außerdem, glaube ich, ist es total wichtig, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott uns sein Plan, sein Wissen, seine Gedanken in der Bibel geoffenbart hat, dass wir dann nicht sagen, naja, wenn es aber um Viecher und Hörner und irgendwelche Träume geht, das ist mir zu kompliziert, das schauen wir nicht an, sondern das ist sein ganzes Wort, das er uns gegeben hat und das soll man auch lesen und darin studieren, auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen. Wenn wir uns das inhaltlich anschauen, und das, was ich euch da jetzt zeige, das habe ich von David Gooding mir abgeschaut, dann sieht man so 2 Parallelen. Und zwar auf der linken Seite sozusagen alles, was unter der Herrschaft vom babylonischen Herrschern passiert ist im Buch Daniel. Und auf der rechten Seite all das, was dann unter der persischen Herrschaft passiert ist. Und da sieht man einige Parallelen. Ich werde euch nachher auch noch ein bisschen eine andere Struktur zeigen. Und mir geht's, warum ich 2 Strukturen zeigt habe, ist nicht, um euch zu verwirren oder so, sondern weil ich mir gedacht habe, es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass ihr irgendeinen Anhaltspunkt habt. Und vielleicht liegt dem einen der Anhaltspunkt mehr und dem anderen der andere. Das sind einfach Strukturen, was im Daniel drinsteht. Das ist das Wichtige. Das soll nur irgendwie so quasi eine Gehhilfe sein. Und deswegen 2, vielleicht, und ganz kurz möchte ich darauf eingehen, und zwar, genau, das habe ich schon euch gesagt. Und zwar in Kapitel 1, also diese Nummern da, die da stehen, das sind immer die die Kapitelnummerierungen. In Kapitel 1 gibt es so eine gewisse Gerichtssituation, und zwar der Daniel und seine Freunde verweigern das Essen. Die Spannung steigt irgendwie. Sie wissen nicht, wie wird es ausgehen, aber Gott schenkt ihnen da Gnade und es kommt eben nicht zu einem Urteil, sondern sie finden Gunst in den Augen von denen, die ihnen das Essen vorsetzen. Und parallel dazu gibt's auch ein Gericht und auf der rechten Seite im persischen Kontext sozusagen. Und dieses Gericht ist deswegen auf Daniel, weil der persische König sich überreden lässt, ein Gesetz herauszubringen, das besagt, dass für einen Monat lang alle Gebete und alle Bitten und so nur an den König gerichtet werden dürfen und nicht an irgendeinen Gott. Und Daniel, der betet aber nur zu Gott und auch da kommt zu einem Gericht. Daniel muss in die Löwengrube rein, von der ich vorher schon kurz erzählt habe. Und auch da rettet Gott aus dieser Situation heraus. Dann Kapitel 2 und 3, da haben wir 2 Bilder von 2 Statuen. Oder das eine ist der Traum Nebukadnezars, über den wir wahrscheinlich in Bälde hören werden. in diesem Traum setzt er die ganzen Weisen, zu denen Daniel und seine Freunde auch dazugehören, unter Druck, dass sie ihm sowohl diesen Traum erzählen können, als auch die Bedeutung von dem Traum. Und es ist ganz interessant zu beobachten, wie Daniel dann diesen Traum auslegt. Und zwar, dieses Standbild besteht aus verschiedenen Materialien, die an Wert immer mehr abnehmen. Kopf aus Gold, und so nimmt der Wert der Materialien ab. Und parallel dazu im Persien es ist immer in Babylon, aber dann unter persischer Herrschaft gibt's wieder einen Traum. Und bei diesem Traum kommen vier Tiere vor, und diese vier Tiere, die symbolisieren auch Herrschaften. Nur wird da nicht der Wert dargestellt, so wie es beim Traumbild von Nebukadnezar ist, sondern es wird sozusagen deren Grausamkeit dargestellt, die immer mehr zunimmt. Dann das zweite Bild ist das Standbild von Nebukadnezar, vor dem er möchte, dass sich alle beugen und es anbeten. Und die zweite Vision, die dann zur Zeit der persischen Herrschaft ist, ist von zwei Tieren, von einem Bock und von einer Ziege. Und abschließend haben wir auf der linken Seite, dass zwei Könige erzogen werden. Und zwar, einerseits wird der König Nebukadnezar von Gott erzogen. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, wie Gott ihm für 7 Jahre den Verstand raubt, bis er, der sich eigentlich von dem, wie er sich bisher verhalten hat, auf Gottes Ebene stellt, wie er mit Menschen umgeht und alles, wie dieser König nach 7 Jahren zu Gott aufschaut und bekennt, dass nur Gott König ist. Und nach diesen 7 Jahren wird von Gott der König Nebukadnezar wieder rehabilitiert. Ganz anders sein Sohn, der zweite König, der versündigt sich dadurch an Gott, dass er diese Gefäße, die aus Jerusalem, aus dem Tempel sozusagen mitgenommen worden sind von seinem Vater, von König Nebukadnezar, er versündigt sich dadurch, dass er aus diesen Gefäßen trinkt und ein Fest feiert, und dann kommt diese Schrift an der Wand, die Bestrafung von dem König Belsazar ankündigt, und da gibt's keine Rehabilitation. Der König stirbt noch in dieser Nacht, und in dieser Nacht geht auch das Reich von Babylon zu Ende und es beginnt das persische Reich. Parallel dazu haben wir auch eine Erziehungssituation, und zwar, ich habe euch vorher das aus Jeremia vorgelesen, und Gottes Ziel ist, sein Volk wieder zu sich zu holen. Und was er macht, ist, er erzieht das Volk in dieser Situation, in der sie jetzt sind, in dieser Gefangenschaft, und schlussendlich ist auch da von Rehabilitation die Rede. Und parallel zum Ende von Babels geht es dann in den Kapiteln 10 bis 12 um das Ende sozusagen, um das, wie es sein wird, wenn Jesus seine Herrschaft aufbaut. Das ist so grob die Zusammenfassung von dem Buch Daniel. Mal kurz schauen. Genau. Und es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit der Einteilung, von der habe ich vorher kurz schon gesagt. Und zwar, wenn man sich das sprachlich anschaut, das Buch. Sprachlich ist das Buch interessanterweise auf zwei Sprachen geschrieben. Einerseits das erste Kapitel und ganz wenig vom zweiten Kapitel auf Hebräisch, dann der große Mittelteil auf Aramäisch, und der Schluss, die letzten Kapitel, sind wieder auf Hebräisch geschrieben. Wenn man sich den aramäischen Abschnitt anschaut, dann sieht man da das sieht man nicht so gut. Aber ist egal, ich erkläre es euch. Da sieht man so eine Klammerstruktur. Und zwar, der aramäische Teil ist der Teil in der Mitte. der beginnt mit dem Traum des Königs. Und jetzt müsst ihr so nach unten gehen, Traum des Königs, Kapitel 3, Feuerofen, Nebukadnezar, dann auf der anderen Seite wieder rauf. Ja. Und man sieht auf die einzelnen Ebenen, Kapitel 2 und Kapitel 7 sind auf einer Ebene, da geht's um die Träume, der Traum des Königs und der Traum von Daniel. Kapitel 3 geht's um den Feuerofen, wo wir wissen, dass die Freunde von Daniel dazu aufgefordert werden, dass sie dieses Standbild anbeten und sich weigern, das zu tun und den König so in Rage bringen, dass er diesen Feuerofen noch heißer einheizen lässt und die Freunde da reinschmeißt und wie man sieht, wie Gott sie aus dieser Situation befreit. Parallel dazu die Löwengrube, eine ähnlich fatale Situation, diesmal für einen Daniel. Und auch da sieht man, wie durch Gottes wunderbares Eingreifen, es geht interessanterweise wieder darum, wer soll angebetet werden. Im Fall von der Löwengrube nicht eine Statue, sondern der König soll angebetet werden. Auch Daniel verweigert es, wie ich gerade vorher schon erzählt habe. Und auch da dieses Strafgericht vom König, aus dem Gott den Daniel befreit. Und auf der unteren Ebene, diese beiden stolzen Herrscher, der stolze Nebukadnezar, der von Gott gedemütigt wird, der von Gott 7 Jahre lang so den Satz kriege ich auf Deutsch nicht her, wie Gott verändert den Verstand vom König Nebukadnezar für 7 Jahre so, dass er wie ein Tier lebt. Und der Nebukadnezar, der erkennt in dieser Zeit Gott, im Gegensatz zum Belsatzar, der auch stolz ist, der voller Stolz sogar sich anmaßt, die Gefäße aus dem Tempel zu nehmen und aus denen zu trinken und dessen Stolz von Gott bestraft wird. Und das ist diese Klammerstruktur, eben jeweils in den einzelnen Ebenen gibt es da diese Parallelen, die ich hoffe, dass ihr jetzt auch sehen könnt, obwohl man es optisch nicht so gut sehen kann. Okay. Was vielleicht noch ich da sagen möchte beim Belsatzar: Gott hat mit dieser Hand an die Wand geschrieben, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, und das heißt, so viel wie du bist gewogen und für zu leicht befunden worden. Und aus diesem Urteil, aus diesem Schreiben Gottes hat kein Entrinnen mehr gegeben für Belsatzar. Wenn Gott etwas beschließt, dann führt er das aus, egal ob das in derselben Nacht passiert oder in einem Zeitraum, der sich für uns wie eine Ewigkeit anfühlt. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir das Buch vom Daniel anschauen, dass wir dieses Prinzip uns merken. So, und jetzt möchte ich euch über die ersten 7 Verse vom ersten Kapitel, über die möchte ich jetzt mit euch reden. Das ist der eigentliche Text für heute. Und ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn ihr den Text vorliest, dass ihr aufsteht und dass wir gemeinsam Gottes Wort hören und danach könnt ihr euch wieder hinsetzen. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichen Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt, und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selber trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hananaja, Michael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belshazzar, Hananiah Schadrach, Michael Meshach, Asaria Abednego. Bitte setzt euch wieder. Irgendwann im Herbst war diese chaotische Situation in Afghanistan, ihr könnt euch sicher erinnern, wo die ganzen Truppen von wo auch immer aus der Welt waren, sich zurückgezogen haben und ziemlich plötzlich die Taliban ihre Herrschaft wieder aufgerichtet haben in Afghanistan. Und ich habe mir damals immer wieder überlegt, wie muss es den Menschen wohl gehen? Wie muss es sein, wenn du auf einmal weißt, das, was dir jetzt irgendwie Schutz gegeben hat, das ist jetzt weg? Wird es wieder diese drakonischen Strafen geben, von denen viele nur von Erzählungen gehört haben, von ihren Eltern? Wird es wieder Unterdrückung geben? Werden wir willkürlicher Angst ausgesetzt sein, willkürlicher Gewalt ausgesetzt sein? Was wird mit meiner Familie passieren? Vielleicht die Angst von Mädchen und Frauen, zwangsverheiratet zu werden und so weiter. Für die Entscheidungsträger ist es vielleicht, die irgendwie das Chaos verursacht haben, ist es vielleicht unangenehm und vielleicht kostet es die nächste Wahl. Für die Menschen, die das erlebt haben und nur immer erleben, muss das furchtbar sein. Dieser Moment, wo man realisiert, das, was mir irgendwie Sicherheit gegeben hat, das bricht jetzt gerade weg. Manchmal erlebe ich unsere jetzige Situation mit dem Virus und mit den sich ändernden Bestimmungen irgendwie ähnlich, obwohl ich das fast nicht vergleichen kann mit dem, wie es wahrscheinlich den Menschen in Afghanistan geht und wie es wahrscheinlich damals dem Daniel und seinen Freunden gegangen ist. Aber in einer Mini-Form erlebe ich auch da irgendwie etwas, was gewohnt war. Man darf einfach rausgehen, ist nicht mehr so. Man muss immer wieder zeigen, dass man berechtigt ist, irgendwo hinzugehen, aufgrund von irgendeinem Gesundheitsmerkmal. Daniel und seine Freunde, die haben sich diese Situation, in der die von uns jetzt vielleicht als kleine Situation beschrieben habe, die vielleicht die Menschen in Afghanistan größer erlebt haben, die Daniel und seine Freunde, die haben sich das nicht nur vorstellen können, die haben das sogar selber so erlebt. Sie sind als junge Menschen, als junge Männer wahrscheinlich im Alter zwischen 15 und 20 Jahren entführt worden von einem fremden König in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur, geprägt von fremden Göttern. Der Moment, wo sie gemerkt haben, sie gehen und sie wissen nicht, ob sie jemals wieder zurückkommen werden, der muss furchtbar gewesen sein. Sie haben vielleicht, ich meine, wir wissen, dass das Männer waren, so wie wir es vorher gelesen haben, die gut gebildet waren. Das heißt, sie haben eine gute Ausbildung in Jerusalem abgeschlossen. Sie waren weise, sie waren gut erzogen. Vielleicht haben die einen oder anderen schon Hochzeitspläne gehabt, vielleicht waren sie schon verlobt. Vielleicht waren sie auch unter den Mädels in Jerusalem beliebt, weil sie ohne Makel schön und klug waren. Und mit einem Schlag hat sich die Situation bei ihnen verändert. Sie sind in eine ungewisse Zukunft unterwegs. Sie wissen nicht, wo sie hingebracht werden. Sie wissen nicht, ob sie jemals wieder ihre Familien sehen werden. Sie wissen nicht, ob sie jemals wieder in ihr Heimatland kommen werden. Gott hat zwar 23 Jahre zum Volk gesprochen, er hat sie gewarnt, fremden Göttern nachzugehen, und jetzt auf einmal lässt er zu, dass sie in ein Land kommen, wo fremden Göttern gedient wird. Das ist die Sicht der jungen Männer. In Vers 2 sehen wir aber, dass die Not in diesen Männern nicht nur ein Schicksalsschlag war. Wir lesen, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, also in die Hand von Nebukadnezar. Und auch mit den Männern, auch die ganzen Gefäße aus dem Tempel Gottes. Es ist nicht nur passiert, es ist nicht nur ein Schicksalsschlag, es ist Gottes Handeln, das da sichtbar wird. Gottes Handeln, das in dem Zusammenhang viel persönliche Not mit sich bringt für diese Männer, fürs ganze Volk. Die Frage, die sie sich mit Sicherheit stellen jetzt in dem Moment ist, ist Gott wirklich Gott? Woher wissen wir das? Ist Gott wirklich Gott? Wie kann er das zulassen? Wie kann er diese Not zulassen? Wie kann er zulassen, dass wir aus diesem verheißenen Land weggebracht werden, in ein Land, wo irgendwelche anderen Götter verehrt werden? Kann es Gott eigentlich wirklich überhaupt geben? Oder ist er vielleicht gar nicht mächtig? Warum haben diese heidnischen Leute ungestraft diese Geräte aus Gottes Tempel mitnehmen können? Gott, wo bist du? Warum hast du uns verlassen? Kennen wir diese Verzweiflung, wenn wir Gott suchen und ihn nicht sehen? Wenn wir nicht wissen, warum wir in einer gewissen Situation drin sind? Kennen wir die Frage, warum ein liebender Gott sowas zulassen kann? Genau mit dieser Situation konfrontiert uns jetzt Daniel. Ich glaube, das ist was, mit dem wir uns alle identifizieren können. Könnt ihr euch noch erinnern an den Text von Jeremia? Da steht, also da nennt Gott den Nebukadnezar meinen Knecht. Ich weiß nicht, ob euch das vorher aufgefallen ist. Das hat der Nebukadnezar sicher nicht verstanden. Der war der King im wahrsten Sinn des Wortes. Aber aus Gottes Augen war der Nebukadnezar sein Knecht, der ihm hilft, seinen Plan auszuführen. Wie geht die Geschichte mit Daniel und seinen Freunden weiter? Sie wurden speziell ausgesucht, am königlichen Hof zu dienen. Für sie beginnt wahrscheinlich, nachdem dieser erste Schock vorbei war, vielleicht sogar ein aufregendes Leben. Irgendwie, sie sind in einer neuen Stadt, neue Kultur, neues Essen. Sie sind wieder für 3 Jahre auf der Uni. Sie können von den gescheitesten Menschen der Welt oder der damaligen Welt lernen. Die Babylonier waren recht gute Mathematiker, habe ich mal sagen lassen. Von ihnen kommt dieses 60er System, das wir noch haben, wenn wir auf die Uhr schauen, die man sagt, dass ich schon viel zu lang rede. Aber auf jeden Fall, die haben sehr viel dort lernen können. Und sie sind auch in Astrologie und solchen Künsten gelehrt worden. Vers 5 bis 8 lesen nochmal, diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und vom Wein, den er selber trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich die Söhne von Juda, Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Sie wurden privilegiert behandelt, gehörten irgendwie so zur Top-Universität des Landes. Aber was war die Strategie vom König? Was hat es mit diesen Namen auf sich? Warum gibt er ihnen andere Namen? Hat er die Namen einfach nicht gescheit aussprechen können? Was ist der Grund? Wenn wir uns anschauen, was die Bedeutung der Namen ist, dann ist von all diesen 4 Männern, die haben in ihrer, also hebräisch, haben sie alle eine Referenz auf Gott. Entweder dieses El bei Daniel für Elohim oder Hananja, dieses A für, jetzt habe ich es vergessen, Adonai, genau. Und die Bedeutung von Daniel ist, Gott ist mein Richter, von Hananja, der Herr zeigt Gnade, von Michael, wer ist wie Gott, und von Asaja, der Herr hilft. Das sind eigentlich super Namen, wenn man in so einer Situation ist. Als sie nach Babylon kommen, verbiegen die ihre Namen. Belshazzar bedeutet, möge Bel, ein Gott, mein Leben schützen. Schadrach unter dem Kommando Akus. Aku ist einer der Götter. Meshach, wer ist wie Aku? Seht ihr die Parallele, was vorher sein Name geheißen hat? Wer ist wie Gott? Jetzt heißt er, wer ist wie Aku? Und Abednego heißt Diener Nabus. Was der König mit diesen Namen macht, ist, er entreißt den Männern ihre Identität. Er wollte ihnen eine neue Identität geben, er wollte sie rausreißen aus ihrem Glauben an Gott und er wollte sie rein verpflanzen in ein neues heidnisches System. Wir, denke ich, sind in einer ähnlichen Situation. Bei uns werden auch Begriffe umgedeutet. Bei uns hört man, dass auf einmal Liebe heißt, man soll sich selber lieben. Toleranz heißt, es gibt eigentlich keine Wahrheit. Jede Anschauungsweise ist die gleiche. Dieses Identitätberauben, das erleben wir, wenn wir in die Medien schauen. Männer sind keine Männer mehr, sondern können Frauen sein oder irgendwas von den unendlich vielen Möglichkeiten dazwischen. Frauen genau das Gleiche. Etwas, was Gott ganz klar getrennt im Sinn von unterschiedlich gemacht hat und gesagt hat, das ist gut, Mann und Frau, das vermischt sich bei uns. Etwas, wo Gott überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, wie die Hautfarbe, das wird in unserer Kultur irgendwie fast zur absoluten Unterscheidungscharakteristik. Wir sind in einer Kultur, die ähnlich damit umgeht, wie der König den Freunden von Daniel und dem Daniel begegnet ist. Sie rausreißen aus dem, was sie glaubt haben, wo sie verankert waren und reinpflanzen in eine ganz neue heidnische Weltanschauung. Und genau in diese Situation hinein spricht das Buch Daniel. In diesen Träumen, von denen ich vorher gehört habe, geht es darum, wie Gott andeutet, wie es eine Abfolge von Herrschern gibt, die immer weniger an Wert haben, vielleicht dadurch immer weniger Gottes Wert vor Augen haben. Das weiß ich nicht, ob das genau die Bedeutung ist, aber auf jeden Fall die immer mehr brutal herrschen werden, und zwar wie lang? Das sagt uns das Buch Daniel. Bis Gott einen Stein ins Rollen bringt, der dem Ganzen ein Ende macht. Bis Gott einen schickt, der Sohn des Menschen genannt wird und der eine Herrschaft aufrichten wird, wo seine Heiligen mit ihm regieren können, wo er den ganzen Herrschern ein Ende setzen wird. Und das lesen wir in Kapitel 7, da steht, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Der Hochbetagte ist Gott selber. Und ihm wurden Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen und alle Völker, Stämme, Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist unser Herr Jesus. Am Ende der Welt wird er seine Herrschaft aufrichten. Da werden seine Werte, seine Maßstäbe wieder gelten. Da wird all das, was die Menschen in ihrer Sünde zerstört haben, wird er wieder heilen und ganz machen. Das Buch Daniel ist eigentlich ein brutales Buch. Wir kriegen mit, wie sehr die Männer im Gebet sind, und ich bin überzeugt davon, dass sie auch gebetet haben, hol uns da wieder raus. Das hat Gott nie gemacht. Die sind alle als Sklaven in der Gefangenschaft gestorben. Sie haben ihre Heimat, sie haben ihre Familie nie wieder gesehen. Daniel und seine Freunde wurden von Gott in diese Not hineingeführt, und er hat sie verwendet. Er hat sie dort nicht allein lassen. Er ist ihnen im Feuer begegnet. Er hat einen Engel geschickt in die Löwengrube, der den Löwen den Mund zugehalten hat. Sie haben zwar vielleicht diese Not, aus der sie sich rausgewünscht haben, aus der sind sie nicht mehr rausgekommen, aber sie haben dafür Begegnung mit dem allmächtigen Gott schon da auf der Erde haben können. Als Daniel aus seiner Heimat rausgerissen wurde, fühlte er sich von Gott vielleicht verlassen. Aber der Einzige, der wirklich von Gott verlassen worden ist, das ist Jesus, als er am Kreuz hängt und schreit, Vater, warum hast du mich verlassen? Und dieses vom Vater verlassen sein hat er auf sich genommen, damit wir eines Tages mit ihm in Gemeinschaft gemeinsam regieren können. Er hat unsere Sünde getragen, damit wir ewige Hoffnung haben können. Das Buch zeigt uns, wie dieser Hochbetagte, wie Gott selber, wie er der Herr der Geschichte ist, wie er in seinem Handeln Menschen irgendwo rausnimmt, in Situationen bringt, die wirklich zum Mitleiden sind, aber wie er sie dort nicht alleine lässt. Wie er auch uns in eine Kultur reinstellt, wo man nicht den Himmel auf Erden haben, sondern wir werden den Himmel mal im Himmel haben bei unserem Herrn. Und da sind wir jetzt in unserer Situation. Und meine Bitte an euch ist, und auch an mich selber, ich möchte es weitermachen, schau mal, was wir vom Daniel lernen können. Schau mal, was es Jesus gekostet hat, dass er uns diese Verheißung geben kann, dass wir eines Tages mit ihm gemeinsam regieren können. Und schau mal, wie wir jetzt schon in unseren kleinen Feueröfen und in unseren kleinen Löwengruben, wie wir da uns an unserem Herrn festhalten können. Wir haben einen großen Gott, und ihm sei die Ehre. Amen.